Ja, ein wunderschönen guten Morgen auch von uns, Joachim und Ute Jeckle. Ich finde es toll, dass ihr alle hierher gefunden habt. Ich habe gesehen, eine Familie ist sogar mit dem Schlitten gekommen. Ich komme aus Bremen, Joachim aus Villingen-Schwenningen. Das liegt zwischen Stuttgart und Konstanz im Süden. Wir sind seit 30 Jahren in Tadschikistan unterwegs. Darüber werden wir später noch erzählen. Und die Folien fehlen noch. Wollte euch kurz ein Familienfoto zeigen. Wir haben zwei Söhne und eine Tochter, zwei Schwiegertöchter. Die älteste ist aus dem Iran, die zweite aus Tadschikistan und zwei, bald drei Enkelkinder.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich, dass ihr es geschafft habt, hierher zu kommen. Ich fühle mich wie zu Hause hier, wie im Schwarzwald. Wir hatten schon Schnee an Weihnachten. Ihr wollt nicht hier und ihr seid genauso mutig wie die Schwarzwälder, sich durch den Schnee da durchzukämpfen. Ute hat uns ja vorgestellt und was sie nicht gesagt hat, wenn du jemanden Neuen kennenlernst, dann fragst du, wie heißt du und was machst du? Ich bin Geschäftsführer von einer Mikrokreditorganisation in Tadschikistan und dazu eben später noch mehr. Aber in der Predigt erstmal, wir sind ganz viele Jahre in Konstanz gewesen, in der Baptistengemeinde und haben dort gelernt, Jünger zu machen. Was machen wir? Wir beten mit Leuten, wir lesen die Bibel und wir wollen, dass sie dann das umsetzen in ihrem Leben und wachsen im Glauben. Das haben wir, als wir nach Tadschikistan gekommen sind, 1994 auch so gemacht. Wir haben Leuten geholfen, Bibel zu lesen. Das war ein bisschen schwieriger, weil eine andere Sprache und so. Aber wir haben zusammen gebetet, wir haben dasselbe getan, haben aber gemerkt, da gibt es Hindernisse. Das funktioniert nicht ganz so gut. Sind Dinge, die für uns normal waren, haben dort nicht funktioniert. Die Leute wollten nicht arbeiten. Und faul zu sein, hört sich vielleicht ein bisschen hart an, aber das ist, was es war. Johnny war 15, als er beim Taekwondo von unserem Freund Feurich und dessen Bruder das Evangelium gehört hat. Er hat es angenommen und hat sich entschieden, Jesus nachzufolgen. Und er liebte es, Zeit im Gebet zu verbringen. Ute hat ihm Gitarrespielen beigebracht und er hat genauso wie er hier Musik gemacht, hat immer Musik gemacht und wir haben viel gute Zeit im Gebet und auch Bibellesen verbracht, aber er wollte auch, als er noch 18 war, nicht arbeiten und seine Familie unterstützen. Und da mussten wir ihm eine Ansage machen. Eine weitere Geschichte ist ein tadschikischer Mitarbeiter einer Baptistengemeinde, ist Mittelalter, so 40, 50 schon, sagt, ich will nur in der Gemeinde arbeiten, ich will nicht in der Welt arbeiten. Wenn ich in der Welt irgendwo da draußen arbeite, bringt mich das weg von Gott. Das will ich nicht riskieren. Was meint ihr dazu? Was meint wohl Gott dazu? Ich war geschockt, weil ich bin auf dem Tadschikistan haben wir euch schon gezeigt, wo es ist, oder wisst ihr wahrscheinlich, wo es ist, hier Zentralasien, ehemalige Sowjetunion. Und ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen im Schwarzwald, wie Ute ja schon gesagt hat. Und für uns war Arbeiten immer ein Ausdruck von unserem Glauben. Wir haben 27 Hektar Land betrieben, Ackerfeld, Weide. Wir hatten 20 Milchkühe, jetzt nicht mehr, aber 50 Hühner. Und jetzt sind 600 Hühner draus geworden. Und die Leute kommen aus der Stadt, fahren weiten Weg, um unsere teuren Eier einzukaufen, unser gutes Fleisch zu kaufen. Gute Arbeit zu leisten bedeutet, gute Lebensmittel zu produzieren. Ich möchte das Thema Arbeit mit euch biblisch betrachten und denke, es ist in der Zeit enorm wichtig geworden. Ich habe Leute in Deutschland gefragt, wie häufig habt ihr eine Predigt zum Thema Arbeit gehört? Und ich habe eine ganze Reihe gefragt und keiner hat jemals eine Predigt über Arbeit gehört. Und eine Person sagte, ich habe mal in einer Predigt das Beispiel von dieser fleißigen Ameise gehört. Das ist ja auch Arbeit. Die ist ja so das Beispiel für das. Aber obwohl das Thema Arbeit in der Bibel unheimlich wichtig ist, hat es uns eigentlich auch nicht viel geschadet, dass wir es lange nicht gepredigt haben. Warum nicht? Wir hatten in Deutschland eine exzellente Arbeitsethik, und zwar auf der Bibel basiert, aufgrund von unseren Reformatoren. Martin Luther, Johannes Calvin waren da ein Vorbild, haben das geprägt. Aber ich glaube, in den letzten Jahrzehnten sind wir weggekommen von dem und wir haben eine ganz andere Entwicklung durchgemacht. Wir wollen möglichst wenig arbeiten. 4 Tage Woche nur noch. Wir wollen gar vom Staat leben. Bedingungsloses Grundeinkommen, Hartz IV oder jetzt heißt es ja Bürgergeld. Das zur Einleitung. Was ist mein Ziel heute? Ich möchte, dass wir über Arbeit nachdenken. Arbeit ist Anbetung und Gottesdienst. Und wir tun es von ganzem Herzen für Gott und tun es mit exzellenter Qualität. 1. Punkt. 2. Punkt. Wie kann ich auf der Arbeit Menschen Jesus näher bringen? Lasst uns also die Bibel gehen und gucken, was die Bibel dazu sagt. 1. Mose 1, Vers 26. Wir fangen gerne im Neuen Testament an, das haben wir in Tadschikistan auch so gemacht. Und dann, als wir nach 2 Jahren 1. Mose angefangen haben, mit Leuten die Bibel durchzusprechen, sagen sie, jetzt haben wir es verstanden. Wir müssen am Anfang anfangen, weil das die Grundlage ist. Und dort steht, dann sprach Gott, lasst uns Menschen als Abbild von uns machen, uns ähnlich. Sie sollen über die Fische im Meer herrschen, über die Vögel im Himmel und über die Landtiere, über die ganze Erde und alles, was auf ihr kriecht. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Er schuf ihn als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Das ist ja auch nicht mehr selbstverständlich heute. Deshalb, die Grundlage ist hier. Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch. Füllt die Erde, macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel, über alle Tiere, die auf der Erde leben. Gott sagte, zur Nahrung gebe ich euch alle samentragenden Pflanzen und alle samenhaltigen Früchte von Bäumen, überall auf der Erde. Allen Landtieren, allen Vögeln und allen Lebewesen, die auf dem Boden kriechen, gebe ich Gras und Blätter zur Nahrung. So geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war tatsächlich sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, der 6. Tag. Damit waren die Himmel und die Erde mit allem, was in ihnen ist, vollendet. Am 7. Tag, also war Gottes Werk vollendet und er ruhte am 7. Tag von all seinem Werk. Jesus, ich danke dir, dass wir dein Wort lesen können, dass es uns weiterhilft, dass es uns berührt, dass es uns in alle Wahrheit leitet. Und ich bitte dich, Herr, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Gott ist aktiv. Gott arbeitet. Und zwar wie? Mit voller Energie, mit einer Leidenschaft und mit einer Kreativität, die sucht seinesgleichen. Und am 7. Tag war Gottes Werk vollendet und er ruhte von allen seinen Werken. Es war richtig Arbeit, diese 6 Tage, die Gott geschaffen hat. Gott hat als Arbeit, als etwas Positives für die Menschen erdacht und sie zu unserem Nutzen geschaffen. Und hier ist der Vers von ein bisschen weiter im 2. Kapitel von 1. Mose. Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahre. Das ist die gute alte Luther-Übersetzung. Ich finde das einfach so toll und auch gut beschrieben. Zu bebauen und zu bewahren. Zu unserem Nutzen schafft Gott das alles. Bebauen, bewahren. Damals noch, nicht wie heute, wenn wir auf dem Bauernhof arbeiten, wir lesen Steine, wir lesen Unkraut, wir haben mit Dornen und Disteln zu tun, das ist ziemlich mühsam. Aber damals, vor dem Sündenfall, war es eine vollkommene Welt und der Mensch hat gearbeitet. Gott hat der Arbeit Bedeutung, göttliche Bedeutsamkeit verliehen und den Menschen die Verpflichtung auferlegt, so zu arbeiten wie Gott selber. Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen, haben wir doch gerade gelesen. Und deshalb arbeiten wir. Und wir sollen ihn widerspiegeln und in der Arbeit uns Gott als Vorbild nehmen. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war tatsächlich sehr gut. Was lernen wir hiervon? Gott macht exzellente Arbeit, kein Pfusch. Und er ist darin ein Vorbild, uns ein Vorbild ebenfalls, so exzellent zu arbeiten. Halbherzigkeit ist hier keine Option. Gemeint ist hier bei Arbeit, es ist gleich wieder Diskussion, die dann häufig losgeht, ob das bezahlt oder unbezahlt, das ist beides, bezahlt, unbezahlte Arbeit, ob wir es zu Hause tun oder mit den Kindern, mit freiwilliger Arbeit im Verein oder in der Gemeinde. Das ist alles Arbeit und wir verbringen die meiste Zeit am Tag, außer wenn wir am Sonntag ausruhen, mit Arbeiten, mit irgendwelchen Arbeiten. Noch ein Bonbon. Wer war der erste Mensch, der vom Heiligen Geist erfüllt wurde? Wer war der erste Mensch? Wer weiß es? Wer war der erste Mensch, der mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde? Es war kein Priester, es war kein Levit, es war kein König. Es war Bezalel ben Uria vom Stamm Juda. Wer war das denn? Gott beruft ihn als exzellenten Handwerker beim Bau der Stiftshütte und begabt ihn, das so schön und gut zu machen wie kein anderer, mit seiner Begabung, mit seinem Geist und mit seinen Fähigkeiten. Also Handwerker haben ihre Fähigkeiten auch von Gott. Gott hat also die Arbeit als etwas Positives für die Menschen erdacht. Aber Arbeit ist keine Folge der Sünde. Anders als wir es häufig annehmen, wir müssen arbeiten, weil Menschen gesündigt haben, aber sie wurde den Menschen schon vor dem Sündenfall aufgetragen. Ich möchte euch hier einen Bibelkommentar vorlesen. Mesopotamische Berichte über die Erschaffung des Menschen zeigen typischerweise, dass der Mensch zum Zweck der Arbeit geschaffen wurde. Um die selbstsüchtigen, faulen Götter mit Nahrung zu versorgen. Im Gegensatz dazu stellt der biblische Bericht Gott als Versorger der Bedürfnisse der Menschen dar, zu denen auch die ehrenvolle und bedeutungsvolle Bearbeitung der Erde gehört. Ein Leben ohne Arbeit wäre des Menschen nicht würdig. Wenn die Arbeit als Fluch betrachtet wird, was machen wir dann? Wir versuchen, möglichst wenig zu arbeiten. Und wir versuchen, uns es einfach zu machen. Und das ist, die Arbeit ist nicht nur ein Mittel eben, um uns Nahrung und Kleidung und Obdach zu verschaffen, sie ist viel, viel mehr. Es geht um viel mehr. Wenn wir die Arbeit als Fluch ansehen, dann versuchen wir eben, nicht nur 35 Stunden, sondern 30 oder 28 Stunden zu arbeiten oder 4 Tage die Woche oder was weiß ich was. Aber die Arbeit ist nicht Folge der Sünde, dass wir arbeiten. Gott wird verherrlicht durch unsere exzellente Arbeit und durch unseren Dienst. Was ist die Bedeutung von dem allem? Gute Arbeit ist Anbetung, ist Gottesdienst. Ist es euch schon mal aufgefallen, wenn ihr arbeitet, dass ihr Gott dient? Jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken, Psalm 100. Das ist so die Art und Weise, wie ich arbeite. Ich mache es unheimlich gerne. Es macht mir Freude, jeden Morgen wieder hinzugehen, weil Gott mich begabt hat und berufen hat, die Arbeit zu tun, mit Freude unserem Herrn dienen, mit Hingabe, mit Leidenschaft, so sollen wir arbeiten. Solche Arbeit ist Gottesdienst, ist Anbetung. Anbetung ist ja nicht, was wir in der Gemeinde nur machen, wenn wir Lieder singen, das ist Lobpreis. Aber es gibt viele Formen von Anbetung. Und ich möchte euch zitieren aus dem Westminster Katechismus, was ist das höchste Ziel des Menschen? Was ist das höchste Ziel des Menschen? Die Antwort ist, das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu freuen. Besonders auch Arbeit ist ja ziemlich viel von unserer Zeit wie ich schon gesagt habe. Ehrenvolle und bedeutungsvolle Arbeit wird als Akt der Anbetung verrichtet, nicht gegenüber Menschen, sondern gegenüber Gott. Und wir freuen uns an Gott, weil Gott unser Versorger ist. Wir arbeiten ja nicht aus eigener Kraft, immer nur Gott versorgt. Unsere weltliche Arbeit, ich möchte es mal so sagen, das ist eigentlich nicht richtig, das ist ja alles geistlich, was wir tun, auch die Arbeit. Die weltliche Arbeit ist heilig. 100% unserer Arbeitszeit hat Bedeutung für die Ewigkeit, nicht nur die 1%, wo wir Menschen das Evangelium weitergeben. In der Art und Weise, wie wir arbeiten, machen wir Leute auf Jesus aufmerksam oder eben nicht. Und wozu arbeiten wir? Ich habe viele Christen das gefragt, wozu geht ihr eigentlich arbeiten? Wozu macht ihr das eigentlich? Warum? Und die allermeisten sagen dann, ja, ich brauche Geld, um meine Familie und mich zu ernähren. Und das ist ein guter Punkt, aber ich sehe in der Bibel eigentlich was anderes. Ich sehe da im Epheser stehen, jeder Christ, also wir sollen hart arbeiten mit unseren eigenen Händen, unseren Lebensunterhalt verdienen, damit wir, was? Notleiden davon abgeben können. Gott sagt, wir sollen arbeiten, damit wir was haben für andere, die bedürftig sind, die es nötig haben. Weil jeder, wenn er auf die Straße geht, raus fragt, warum arbeitest du? Ja, um Geld zu verdienen, damit ich ein leichteres Leben habe, damit mir es besser geht. Und wir wissen, dass Gott für uns sorgt. Dass wir uns keine Sorgen machen brauchen über das, was wir essen und trinken und Kleidung haben, sagt Jesus in Matthäus. Machen wir uns Sorgen? Wir arbeiten, damit wir was haben für andere. Und was ist mit denen, die nicht arbeiten wollen? Ich möchte das erwähnen, weil das ist ein schwieriger Punkt hier. Paulus sagt an der Stelle, wer nicht arbeiten will, soll nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch ein unordentliches Leben führen und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Wer nicht arbeiten will, dem droht die schlimmste Strafe. Schlimmer als Gefängnis, weil da gibt es auch was zu essen, nämlich nicht zu essen. Und ich nehme an, dass sonst kein Mittel hilft, sonst würde Paulus das nicht sagen. Der Hunger treibt die Leute zu arbeiten, das ist wirklich so. In Tadschikistan sehen wir das. Wir sehen das hier nicht so, weil wir Bürgergeld haben und man muss nicht arbeiten. Wie sollen wir arbeiten? Das ist auch ein ganz toller Vers. Bei allem, was ihr tut, arbeitet von Herzen, als würdet ihr direkt dem Herrn dienen und nicht den Menschen. Direkt dem Herrn, ob wir jetzt im Homeoffice sind und uns keiner sieht bei der Arbeit, direkt dem Herrn, ob wir im Lagerraum sind, wo uns keiner sieht und dort arbeiten oder ob wir die Kinder erziehen oder zu Hause das Haus putzen. Direkt dem Herrn und nicht den Menschen, nicht jemandem zu gefallen. Diese Art von Arbeit nennen wir im Englischen Worship. Und das ist ein Wort, das zusammengefasst ist aus dem Wort im Englischen Work und Worship, Arbeit und Anbetung. Arbeit als Anbetung, als Gottesdienst zu sehen. Das Wort Worship im Englischen bedeutet sowohl Gottesdienst als auch Anbetung. Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus, ich würde gerne mal gucken, wie das so war als Zimmermann, was er da gemacht hat, könnt ihr euch vorstellen, dass er halbherzig oder schlechte Arbeit getan hat? Könnt ihr es euch vorstellen? Ich glaube nicht. Was lernen wir daraus? Handel und Gewerbe fördern Frieden. Wir haben viel Handel betrieben, Globalisierung, globalen Handel, globalen Frieden und wir schränken sie im Moment ein. Wir treffen beim Handel, bei unserer Arbeit Leute, die wir sonst nie sehen würden. Wir sind freundlich zu ihnen, weil wir was verkaufen wollen und wir sind freundlich zu den Verkäufern, weil wir wieder gute Ware bekommen wollen. Das hilft uns, auch wenn wir völlig unterschiedliche Weltanschauungen haben. Ich gehe gern zum Türken Knoblauchwurst einkaufen, weil die mir unheimlich gut schmeckt, aber der ist Moslem. Ich war im Krankenhaus und wurde behandelt von einem Arzt und die Krankenschwester nebendran war aus Somalia, Muslimin. Und in den Begegnungen möchte Gott, dass wir Licht und Salz sind. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen von mir. Wir mussten unsere Hausdokumente in Ordnung bringen. Ich war im Bürgermeisteramt und bin von einem Raum zum anderen gegangen, um herauszufinden, wo ich hin muss. Da war so ein Raum mit 5, 6 Tadschiken drin. Bin reingekommen und dann habe ich gesagt, ich habe das und das Problem. Die haben gemerkt, dass ich nicht von Tadschikistan bin, an meinem Akzent. Haben gefragt, wo ich denn herkomme und warum ich denn hier bin. Dann sage ich, ich bin aus Deutschland und ich bin hierher gekommen, weil Gott mir gesagt hat, ich soll nach Tadschikistan gehen. Haben im Gebet so Klarheit bekommen. Dann sagen sie, sind Sie Moslem? Sage ich, nee, ich bin kein Moslem, ich bin Nachfolger Jesu. Ich sage nicht, dass ich Christ bin. Ich sage, ich bin Nachfolger Jesu, weil das ist das Wichtigste daran. Dann wirft einer ein, wir glauben auch an Jesus. Jesus ist ein Prophet. Und ich überlege, was soll ich dazu sagen? Das habe ich schon häufig gehört. Und ich hatte den Eindruck, ich soll sagen, habe ich dann getan, Jesus ist nicht nur ein Prophet, er ist der Sohn Gottes. Stille. Ich habe das Unsagbare gesagt. Das ist die höchste Sünde für die Moslems, jemanden Gott gleichzustellen. Gott hat doch keinen Sohn. Und ich habe die Wahrheit gesagt und ich denke, dass es auch für die unsichtbare Welt ein wichtiges Zeugnis war, das mal zu sagen. Aber war das Salz, was ich getan habe? Niemand von den 5, 6 Tadschiken hat mich gefragt, wie kann ich jetzt gerettet werden, in den Himmel kommen? Sie wollen keine Antworten haben auf ihre Fragen, da haben sie ihre eigenen Antworten. Was können wir hier tun? Das Konzept Worship heißt, wenn ich Arbeit als Anbetung verstehe, dann arbeite ich so, dass das deutlich wird für andere, dass es anders ist, wie andere arbeiten. Meine Haltung wird zur Arbeit und zu Gott deutlich. Und wie kann ich dann Jesus ihnen näher bringen? Sie haben keine Fragen an uns. Sie hören uns nicht zu. Sie glauben uns überhaupt nicht, was wir sagen. Und die Leute in Deutschland und in Tadschikistan sind hier sehr ähnlich inzwischen. Euch glaubt auch niemand, wenn es sagt, du kommst ohne Jesus in die Hölle oder du gehst verloren oder was weiß ich, was ihr sagen wollt. Aber wir müssen jetzt hier gucken, was können wir tun. Häufig sind wir in der Situation, wir laufen über das Feld und wollen Samen ausstreuen. Etwas von der Bibel weitergeben, was wir am Sonntag gehört haben. Und was passiert? Es fällt in die Löcher rein, es geht nichts auf, es vertrocknet. Warum denn das? Oder wir finden uns an so einer Stelle, ich kenne das, jedes Jahr wieder Steine auflesen und wundere mich, wo die immer herkommen jedes Jahr. Was kann ich da machen? Wenn ich hier Samen ausstreue, geht da irgendwas auf? Gärtner unter uns, Landwirte, geht nichts auf, oder? Wie sieht es hier aus bei den Dornen und Disteln? Geht auch nichts auf. Was müssen wir machen? Der Boden muss für die Saat vorbereitet werden. Und erst wenn der Boden für die Saat vorbereitet ist, von Steinen befreit, von Dornen, Disteln befreit, von Unkraut und gepflügt ist, dann können wir Samen aussäen. Und wir haben das häufig gemacht, dass wir es viel zu früh gemacht haben. Wir sehen nichts, dass es aufgeht. Das würde kein guter Gärtner machen, dass er auf diese Felder hier Samen streuen würde. Aber wir machen es. Lass uns erst das Land vorbereiten und pflügen und dann Samen ausstreuen. Und ich möchte vorschlagen, dass es zwei Möglichkeiten gibt, wie wir das tun können, durch Liebe und durch Gebet. Durch Liebe und Gebet bereiten wir das Feld vor, pflügen es, damit gesät werden kann. Beten heißt geistliche Vorbereitung des Herzens, damit sie hören können. Das ist die Atmosphäre verändern. Wir haben viel gebetet, dass Menschen Träume und Visionen von Jesus haben. Wir machen Gebetsspaziergänge regelmäßig in unserer Stadt. Wir sind in Winkeln unterwegs gewesen, wo ich noch nie war, nach 24 Jahren wohnen dort. Und wir beten vorm Gericht, wenn wir am Gerichtsgebäude vorbeikommen, um Gerechtigkeit. Wir beten vor Geschäften um Wirtschaftswachstum. Wir beten für den Präsidenten um Weisheit. Und Gott hört Gebet und wirkt in Menschen. Ein Beispiel, Sarah ist schon einige Zeit zum Glauben gekommen und lädt ihre Schwester Mara in die Gemeinde ein. Mara berichtet danach, dass etwas Schwarzes so von ihrem Herzen abgefallen ist und es ihr viel besser geht, sie sich leichter fühle. Eines Tages, kurze Zeit später, sieht sie einen weißen Engel im Traum, begegnet ihr und sie ist enorm ermutigt. Sie erzählt ihrer anderen Schwester, du musst unbedingt auch mit in die Gemeinde kommen. Seit ich dorthin gehe, ist Segen in meinem Leben. Und Gebet, es dauert, es kann Jahre gehen, aber es zeigt gewisse Früchte. Nun, das zweite, Liebe üben, dass das Herz weich ist, dass sie hören wollen. Beim Gebet ging es um hören können. Viele Menschen können nicht hören, weil sie durch Ideologie, durch Religion, durch ihre Überzeugung so gefangen sind. Sie können nicht hören. Durch Gebet werden sie vorbereitet und durch Liebe wird das Herz berührt, dass sie hören können. Wenn ein Kollege einen Todesfall in seiner Familie hat, dann gehen wir auf jeden Fall hin und besuchen die Familie dort, um sie zu trösten. Vor ein paar Wochen im Oktober ist ein Kollege von mir mit 57 Jahren gestorben. Und wir sind hingegangen. Ich habe mich 3 Tage aufgemacht. Jeden Morgen bin ich dort 1/2 Stunde gesessen, habe mit den Leuten gesprochen. Der Bruder des Kollegen ist unser IT-Manager und habe dadurch Liebe geübt und wir sind näher gekommen einander. Geburtstage sind für die Leute in Tadschikistan auch wichtig, wie hier. Und ich gratuliere fast jedem von unseren Mitarbeitern dort. Von unseren Top-Managern schreibe ich mir auch die Geburtstage der Kinder auf. Und dann habe ich Hassan einmal zum Geburtstag seines Sohnes gratuliert. Und dann sagt Hassan, oh, danke schön, ich habe ganz vergessen hier, dass der noch Geburtstag hat. Ich muss dann eben was einkaufen. Manchmal geschieht es, dass ein Filialleiter, einer von den 10 Filialleitern, mich anruft und sagt, Chef, Sie haben noch nicht meinem Kollegen gratuliert, der wird sich riesig freuen. Ich mache mich sofort hin auf den Weg und rufe ihn an. Wenn er sich freut, wenn ich eine Minute mit ihm rede, dann ist doch schön. Es gibt nichts Einfacheres als das. Ganz simple und einfache Taten der Liebe. Und da gibt es keine Grenzen für Kreativität. Dass die Leute sich wundern und Fragen stellen irgendwann mal, warum macht ihr das? Wir haben eine Motivation dafür. Wir haben ja das in unserem Herzen von Gott. Und dann, wenn sie Fragen stellen, können wir sie beantworten. Warum seid ihr nach Tadschikistan gekommen? Habe ich schon beantwortet. Warum habt ihr hier so eine gute Arbeitsatmosphäre? Ich möchte euch ein Beispiel sagen von Susan, die Office Managerin von meinem Mentor. Unser Mentor hat ein Buch geschrieben über Worship. Das liegt draußen noch aus, wenn ihr es haben wollt. Wir haben 10 Stück mitgebracht. Susan, Patrick, mein Mentor, wollte ihr erklären, was Gnade ist. Das ist ja nämlich nicht ganz so einfach. Und das war in Malaysia. Susan sagt, das gibt es nicht. Sowas habe ich noch nie gesehen, das gibt es nicht. Während Patrick die Gehälter verteilt, er schreibt Schecks und packt die in einen Briefumschlag, gibt er dann Susan zum Verteilen, hat der Heilige Geist ihm gesagt, du musst ihr einen Bonus geben. Und er will so 20, 30 Dollar geben. Bei 250, 300 Dollar ist das ungefähr eigentlich nicht schlecht. Aber der Heilige Geist sagt, es gibt mehr. Dann will er 50, 80 geben, sagt er noch mehr. Am Ende schreibt er 200 Dollar als Bonus auf, gibt ihr das. Sie verteilt die ganzen Umschläge den Kollegen, setzt sich an ihren Arbeitsplatz und macht den Umschlag auf und sieht, Bonus 200 Dollar, kommt direkt zu ihm zurück. Mr. Patrick, was habe ich getan, dass ich den Bonus gekriegt habe? Sie will es wissen, damit sie es wieder tun kann, wieder kriegen kann. Er sagt nichts, dreht sich rum und arbeitet weiter. Sie ist ganz durcheinander. Es gibt es doch gar nicht, dass ich nichts getan habe. Kommt am nächsten Tag nochmal, Mr. Patrick, ich wollte wirklich wissen, was habe ich getan, dass ich den Bonus verdient habe. Dann sagt Patrick zu ihr, Susan, Sie haben nichts getan. Können Sie sich daran erinnern, dass wir uns über Gnade unterhalten haben, dass man etwas bekommt, was man nicht verdient hat? Susan geht zurück in ihren Arbeitsplatz. Eine Woche später bittet sie Patrick um eine Bibel und kurze Zeit später kommt sie zum Glauben. Inzwischen ist ihre ganze Familie gläubig in Malaysia. Und das ist so ein tolles Beispiel, wie wir es einfach umsetzen können, praktisch Liebe üben und Gebet. Robert Bruce war vor 150 Jahren nach Persien ausgereist von England. Er hat nicht viel Frucht gesehen. Aber heute finden wir im Iran, wo er hingegangen ist, die am schnellsten wachsende evangelische Gemeinde weltweit. Auch durch ihn. Es hat gedauert. Wir sind seit 30 Jahren daran und Gott hat noch vieles Großes vor in den nächsten Jahren. Wir haben das Anfang des Jahres. Ihr könntet euch jetzt was vornehmen, ein oder zwei Sachen. Was möchte ich jetzt diese Woche, die nächsten Wochen umsetzen von dem? Was hat Gott mir aufs Herz gelegt? Und das aufschreiben und jemanden erzählen. Wenn ihr es jemandem erzählt und wenn er es für euch aufschreibt, ist die Chance enorm hoch, dass ihr es tut. So ganz praktisch. Und noch eine Aufgabe für die fleißigen Bibelforscher unter euch. Was sagt die Bibel darüber, ob wir nach der Wiederkunft Jesu auf der neuen Erde arbeiten werden? Amen.